Klosterflüstern, der Podcast aus dem Haus der Stille im Kloster Drübeck. Willkommen zur 21. Folge unserer Reihe zu alltagstauglicher Spiritualität und heilsamer Lebensart. Heute: Glauben, was ist das? Wie man dazu kommt, an Gott zu glauben. Draußen wuchert der Mai in saftigem Grün und berauschenden Farben. Er macht es uns leichter, an Gott zu glauben, als den großen Künstler und Verschwender von Schönheit und Grünkraft. Pfingsten steht vor der Tür, Fest der Inspiration, der Begeisterung, der eine neue, ungeheure Schubkraft für die ersten Christen bringt. Zugleich erscheint in unseren Tagen der christliche Glaube immer kraftloser und fragwürdiger. Fragwürdig hat ja durchaus auch einen positiven Bezug im Sinne von würdigen, des Fragens würdig sein. In diesem Sinne versteht sich dieser Podcast. Vielen ist der Glaube heute jedoch einfach nur noch gleichgültig. Er kommt in ihrem Horizont nicht mehr vor oder er dient als Feindbild, als Wurzel vieler Übel dieser Welt. In früheren Zeiten war es für die meisten Menschen keine Option, nicht zu glauben, dass Gott existiert, die Kirche einem die Welt erklärt und die Mächtigen mit ihrer Autorität dafür sorgten, dass die Menschen in der Spur eines kirchlich vermittelten Glaubens blieben. Das war gesetzt, also der Normalfall. Der vormoderne Mensch war es gewohnt zu glauben. Es war eine Selbstverständlichkeit. Der heutige Mensch ist es in der Regel wiederum gewohnt, eben nicht zu glauben. Glauben ist eher die Ausnahme geworden. Für manche ein Überbleibsel, eine Folklore. Man kann ihn als etwas Traditionelles bestaunen oder in Stein gehauen begegnet man ihm in den Kirchen, die man besichtigt, als Zeugnis von Glauben. Bei den meisten Konfessionslosen handelt es sich jedoch nicht um überzeugte Atheisten, es handelt sich vielmehr um einen Gewohnheitsatheismus, so wie es früher einen Gewohnheitsglauben gab. Es ist einfach eine fehlende Vorstellungskraft für die unsichtbare Wirklichkeit, die wir mit Gott verbinden. Je weniger selbstverständlich es ist, an Gott zu glauben, desto mehr frage ich mich, was ist eigentlich Glauben? Und wie kommt man, Frau, dazu zu glauben? Ist Glauben ein Geschenk, ein Wunder, ein Vermächtnis, eine Angewohnheit oder eine Familientradition? Ich möchte mich auf eine Spurensuche machen, immer der Erfahrung nach und dabei alle unverdaulichen und unnahbaren theologisch gestanzten Sätze umschiffen und vermeiden. Immer wieder treffe ich auch Menschen, die echt interessiert sind am Glauben, die vielleicht sogar auf der Schwelle zum Glauben stehen, dann jedoch nicht den Absprung ins Vertrauen schaffen und in der Distanz des Zweifels und ihrer Skepsis bleiben. Ich erinnere mich an einen Mann, dem ich über einige Jahre freundschaftlich verbunden war, der mir bei allen unserer vielen Gespräche sagt: Ich würde ja gern glauben, aber da fehlt mir irgendein Gen. Er kam aus einem durch und durch atheistischen, DDR-geprägten Elternhaus. Es fehlte ihm so etwas wie ein metaphysischer Anknüpfungspunkt. Er stand staunend vor dem Phänomen des Glaubens, das er bei mir und einigen anderen in unserem Umfeld wahrnahm. Doch es fehlt ihm der Schlüssel, um durch die Tür zu gehen, sich ins Vertrauen fallen zu lassen. Er spürte Anziehung und zugleich war da ein großes Unverständnis. Damals ist mir bewusst geworden, wie schwer es sein kann, zu glauben. Ja, dass es tatsächlich eine Gnade ist, glauben zu können. Ich selbst bin in einer Pfarrersfamilie mit 8 Kindern groß geworden. Mein Vater hatte ein Charisma des Glaubens, das sich auf andere übertrug. Ich verstand ihn als Kind oft nicht, aber ich spürte das Feuer, die Hingabe und die Sehnsucht nach Gott in ihm, und das zog mich an. Meine Mutter schenkte mir einen warmen, geerdeten Glauben, der mich mit Liedern und Gebeten umhüllte, der mich als Kind in einer oft feindlichen Umwelt schützend umgab. Die Lieder und Gebete an meinem Kinderbett begleiten mich wie ein Segen. Ich konnte mir nie vorstellen, nicht zu glauben. Ich verstand Menschen ohne Glauben einfach nicht. Das änderte sich erst in meinen 40er Jahren, als einige meiner Vorstellungen von Glück und meine Konstrukte von gelingendem Leben zerbrachen. Als die großen Ernüchterungen kamen. Das große heilsame Versprechen über meinem Leben wurde fragwürdig. Und ich spürte nicht mehr immer die Hand unter mir, die mich trug. Und ich ertappte mich zum ersten Mal bei dem Gedanken, was ist, wenn es Gott nicht gibt? Seitdem kommen immer wieder mal solche Momente. Das hat mich zuerst verunsichert. Doch allmählich habe ich mit diesem Gedanken Frieden geschlossen. Ich erkenne darin sogar einen Sinn. Ich kann jetzt Menschen besser verstehen, die nicht glauben. Ich bin sozusagen anschlussfähig geworden. Zugleich muss ich mir selbst immer wieder Rechenschaft abgeben. Was glaube ich da überhaupt? Kann ich Gott spüren? Erfahre ich ihn? Früher war Gott einfach ein vertrautes Inventarstück meines Lebens, eine unhinterfragte Gewissheit. Heute weiß ich, mein Glauben braucht Erfahrung, er braucht Pflege, Einübung, er braucht eine Haltung. Eigentlich alles Dinge, die auch eine Beziehung braucht. Neulich stieß ich auf ein Buch von Erik Emanuel Schmidt. Vielleicht kennt ihr Die Dame in Rosa, ein Buch von ihm. Mein Buch hieß Nachtfeuer. Darin beschreibt er autobiografisch einen Wüstentrip in Algerien, an dem er als junger Mann teilnahm. Er ist dort mit einer französischen Reisegruppe und einem Berber unterwegs. Die einzige gläubige Katholikin in der Gruppe kommt mit dem Autor ins Gespräch und sagt: »So oft komme ich mir lächerlich vor, wenn andere herausfinden, dass ich an Christus glaube. Lächerlich und dumm. Ich sehe es meinen Gesprächspartnern an, dass sie mich für unbedarft halten.« Nach einer Weile des Schweigens fragt sie den Autor: »Bist du gläubig?« »Nein.« »Warst du es mal?« »Nein, nie.« »Würdest du gern glauben?« »Ja und nein. Ja, weil ich dann weniger Angst hätte. Nein, weil es zu einfach wäre.« Der Erzähler gehört auch zu den Menschen, die eigentlich gern glauben würden, aber es aus einem inneren Widerstand heraus, vielleicht auch aus Stolz, nicht können. Eine entscheidende Wendung tritt ein, als er sich bei einem Ausflug in der Wüste verirrt. Um in der Nacht nicht zu erfrieren, gräbt er sich ein und liegt so, der Wüste ausgeliefert, unter dem Sternenhimmel. In diesem Zustand geschieht etwas Entscheidendes mit ihm. Er kann sich loslassen und fällt in eine Gotteserfahrung, ein mystisches Erlebnis. Er nennt diese Nacht später seine Nacht der Erleuchtung. Es braucht 25 Jahre, bevor er sein Erleben in einem Buch aufschreiben und veröffentlichen kann, weil, wie er schreibt, eine mystische Erfahrung sich als so widersprüchlich erweist. »Die Gefühle haben mich derart übermannt«, schreibt er, »dass dieses Buch mich zweimal ins Krankenhaus gebracht hat.« Und weiter schreibt er: »Wenn der moderne Mensch über seinen Glauben spricht, muss er sehr aufpassen. Wenn mich jemand fragt, gibt es Gott? So antworte ich: Ich weiß es nicht. Denn philosophisch betrachtet bin ich nach wie vor Agnostiker, weil dies der einzig mögliche Standpunkt ist, wenn man allein nach dem Verstand geht. Ich füge jedoch hinzu: Ich glaube, ja.« Gottes Freunde sind stets diejenigen, die nach ihm suchen und nicht jene, die in seinem Namen sprechen und behaupten, sie hätten ihn gefunden. Ich habe bloß empfunden, kann also nichts beweisen und begnüge mich damit, zu bezeugen. Eine Nacht auf Erden hat mir so viel Freude mitgegeben, dass es für mein ganzes Leben reicht. Eine Nacht auf Erden hat mich die Ewigkeit erahnen lassen. Soweit Erik Emanuel Schmidt. Was können wir also sagen über den Glauben eines Menschen von heute? Vielleicht so viel. Er wird dem einen geschenkt in einem Moment ihres Lebens, die anderen bekommen ihn in die Wiege gelegt, was ja auch Geschenk ist, aber auch die Gefahr birgt, ihn als Inventarstück verkümmern zu lassen. Mein Glauben braucht die Sehnsucht als Leitstern. Mein Glauben braucht Wachstum und Wandlung, sonst läuft er Gefahr zu erstarren und wird zur leeren Hülle. Ein reifer Glaube ist immer auch ein angefochtener Glaube, weil er nicht auf Beweisen und Sicherheiten steht, sondern ein Wagnis bleibt, das auf Gnade angewiesen ist. Und Glauben braucht die Erfahrung von Verbundenheit. Er weiß sich in Beziehung, bewegt sich in einer Welt, die von Gott geheiligt, durchtönt ist. Wo diese Erfahrung fehlt, erstarrt Glaube. Zur reinen Tradition wird zu einer Meinung, schlimmstenfalls zu einer Ideologie. Und Glauben braucht Erinnerung, um nicht in den Sofaritzen des Alltags zu verschwinden, ins Vergessen zu fallen. Er braucht Rituale, Übungen. Er braucht gute Gewohnheiten, die ihm helfen, sich zu erinnern, zu vergegenwärtigen, den Trost zu spüren und das Vertrauen. Glaube braucht auch zumindest hin und wieder die Gemeinschaft mit anderen, gerade mit denen, die anders glauben, als Korrektiv, Stärkung, Impuls. Denn Gott gebraucht ja vorzugsweise den Nächsten, um mir zu begegnen. Ach ja, und gut ist es auch, sich Rechenschaft darüber zu geben, an was für einen Gott ich glaube. Ich glaube an einen Gott, der sehr liebevoll, aber auch furchtbar sein kann. Die furchtbare Seite ertrage ich, weil ich darauf vertraue, dass die liebevolle irgendwie mit der furchtbaren verbunden ist und auf ein Ziel zuführt, dass es einen großen Zusammenhang gibt, den ich nur erahnen kann. Der Zuspruch und die Barmherzigkeit von Menschen hilft mir zu glauben. Ebenso die Schöpfung, die Natur, in der ich eine große Verbundenheit mit allem, was mich umgibt, spüre. Die Schöpfung lehrt mich das Staunen als Tür zum Glauben. Was mir auch hilft zum Glauben, ist das Schauen auf Christus. Manchmal bin ich ergriffen von ihm, manchmal eher gleichgültig. Doch ich versuche, treu zu bleiben in der Beziehung zu ihm, weil ich spüre, dass er mich immer wieder belebt, erleuchtet und aufrichtet. Ich glaube, dass sich mein Glauben weiterentwickeln und sich wandeln wird, wie ein Organismus. In mir ist eine Sehnsucht, ganz einfach und schlicht zu glauben. Doch dazu braucht es eine Konsequenz, einen Mut, den ich oft nicht habe. Glauben? Ja, was ist das? Für eine letzte Antwort borge ich mir die Worte des Theologen und Dichters Kurt Marti. Glauben, was ist das? Ein Gesang in der Nacht, Worte, die wärmen im Winter, das Heilkraut des Lachens, ein Weinen, das Versteinerte löst, Beherztheit, die über Mutlose kommt, Erwartung, selbst noch im Sterben.